Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sprintproduktion, bei der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, drei Flaschen aufmachen und über Wein und Zeug reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, mir wurde gesagt, ich soll immer dieses Musikbett sofort ausmachen, das habe ich hier getan.
Okay. Was hast du denn sonst gemacht?
Immer? Das so ein bisschen runtergefadet und auslaufen lassen, aber da beschweren sich die Leute immer, dass es zu laut ist. Die haben ja immer was, ne? Immer haben sie was.
Ja. Kann es ihnen nicht recht machen.
Nee, es ist furchtbar, wirklich. Wo waren wir? Genau, als ich eben Tippen sagte, fiel mir ein. Titten, die einzige Weinsendung mit
Titten. Du hast Titten gesagt?
Ich habe Tippen gesagt.
Ja, ich weiß schon.
Titten. Wir haben die Woche, wann war das? Gestern? War es gestern? Nee, heute.
Ach Gott. Nee, warte mal. Titten, gestern, heute.
Ich überlege gerade. Nee, gestern war das. Gestern hat Ted Cruz, der republikanische Herausforderer von Donald Trump, das Handtuch geworfen.
Ja.
Nachdem Trump irgendwie wieder so eine dieser Vorwahlen gewonnen hat, hat Cruz das Handtuch geworfen. Was rede ich denn hier?
Was redest du denn da?
Nein,
wir machen doch eine Weinsendung.
Na, ich komme völlig durcheinander. Nein, es ging ums Tippen. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Nee, das war gar nicht Trump, sondern es ging um den Gewinner der Champions League. Nicht der Champions League, der Premier League.
Oh Gott, du meinst Leicester.
Leicester, genau. Um Leicester ging's.
Genau. L-E-S-T-E-R, genau. Ausrufezeichen.
Und da die Quoten, das sind die geilsten Wettquoten
aller Zeiten. 5.000:1.
5.000:1. Und ich habe halt nochmal so nachgeguckt. Die coolste Quote, die ich jemals getippt habe, daher tippen, war, dass die Themse zufriert. Und da war die Quote 1.000:1.
Okay.
Immerhin. Und dann ist mir aufgefallen, als ich dann so bei diesem Online-Broker, Online-Buchmacher guckte, was ich denn damals für eine Quote hatte, ist mir aufgefallen, ich habe immer noch eine Wette laufen, die geht bis 2020. Da wette ich, dass es bis zum Jahr 2020, ich glaube bis zum Jahresende 2020, eine funktionierende Tarnkappe als ganz normalen Gegenstand zu kaufen gibt, der im Laden steht.
Okay.
Aber da habe ich jetzt die Quote vergessen.
Ja, es wird wahrscheinlich, also sieht auch nicht schlecht aus, würde ich sagen.
Weiß ich nicht.
Gut, es sind noch 4 Jahre, aber.
Aber die haben ja halt öfter mal so lustige Wetten. Ich finde das ja eigentlich total klasse, dann mal so ein Pfund darauf zu setzen, dass die Themse zufriert.
Ja, stell dir vor, du hättest ein Pfund auf Leicester getippt.
Ja, jetzt 5.000. Das ist echt krass, die Buchmacher, die müssen knapp 10 Millionen Euro müssen die auszahlen.
Stell dir vor, ich hätte meine Apple-Aktien behalten,
ja,
dann die ich
müssten wir den Scheiß hier jetzt gar nicht mehr
gekauft
machen.
Ne? Nee. Das
ist echt, Gott, ey, die alte Apple-Geschichte. Weißt du noch, wie viele das waren?
50?
Was ist Apple jetzt wert? Warte mal.
Ja,
ich guck gerade mal.
Ich habe das irgendwie verdrängt wieder. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe die gekauft, gerade als Steve Jobs zurückkam. Da dachte ich, oh, das ist bestimmt nicht schlecht. Kaufst du mal 50 Stück für einen Apfel und ein Ei halt. Äpfel und Eier.
Naja, ist doch nicht Apple hier, oder? Ist das Apple? Kann mal jemand die WKN von Apple posten? Apple ist doch mehr wert als 80 Euro.
Ja, die haben ziemlich verloren in den letzten Wochen. Aber du kannst es sowieso, also das ist ja, seit damals haben die ja mindestens 3 oder 4 Splits gemacht. Also dann hätte ich wahrscheinlich 200 oder so, ne?
Verstehe.
Ja, also das ist ja irgendwie.
Aber Apple,
das ist unfassbar viel mehr geworden. Aber die letzten Wochen ist es halt irgendwie runtergegangen, weil die Zahlen nicht so gut waren.
Ja, die verkaufen halt nichts mehr, ne? Also jedenfalls nicht mehr so viel. Ja, doch tatsächlich, $90. Hm. Naja, gut, das ist ja dann doch nicht so viel. Also dann, obwohl, wenn du da jetzt 200 von hättest, dann, ja, naja. Nee, also Erwerbsarbeit wäre dann immer noch nötig.
Vielleicht wären es auch mehr gewesen. Ich müsste das nochmal nachgucken. Ich habe das ja irgendwo noch stehen. Ja, Erwerbsarbeit wäre nötig. Aber ich habe mal irgendwie ausgerechnet, dass das, was ich hatte, dass das auf jeden Fall 6-stellig gewesen wäre.
Scheiße.
Wenn nicht 7-stellig. Aber ich glaube 6-stellig. Irgendwie ein guter 6-stelliger Bereich.
Also ja. Das ist so eklig.
Ja, ach, was soll's. Scheiß drauf.
Lass uns trinken, genau. Fangen wir an mit Fragen aus der letzten Sendung, Vrind 526, die Neuseeland-Sendung. Da gab es 2 Fragen, die wir in der Sendung beantworten können, weil das, glaube ich, auch alle interessiert. Die eine Frage war, könnt ihr mir als Einsteiger ein gutes Einsteigerbuch empfehlen, so für Weingrundwissen? Da habe ich drunter geschrieben, Wein von Jens Prive. um dann später festzustellen, dass Prive mittlerweile irgendwie 6 oder so verschiedene Weinbücher geschrieben hat, also ein Einsteigerbuch, ein Fortgeschrittenbuch, ein Weißweinbuch, ein Rotweinbuch. Man diversifiziert ja, um mehr zu verkaufen. Welches es aber immer noch nur als Einzelausgabe gibt, ist von André Dominé. Wein, das ist das, was du mir auch vor 10 Jahren schon mal empfohlen hattest oder so, was irgendwie ständig den Verlag wechselt oder so ähnlich.
Ne? Und gar nicht so, also es ist irgendwie neu rausgekommen, vor 2 oder 3 Jahren,
ja.
Im, wie heißt das, H.X. Ullmann oder so. Ne?
Keine Ahnung.
Ja. Das kann sein, der alte Verlag, der ist mal irgendwie aufgekauft worden, das stimmt. Ja. Aber ist es eben komplett überarbeitet vor 2 Jahren.
Ah, cool.
Neu rausgekommen und das ist auch mein, ich habe es, glaube ich, vorgestern auch wieder empfohlen, irgendwie über Facebook hatte jemand gefragt. Das ist, ich finde, das ist das der Klassiker, das Standardwerk. Da steht einfach erstmal also grundsätzlich alles drin.
Ja.
Zu allen Weinbaugebieten, zu allen Macharten und so weiter. Und es ist wirklich auch von vielen guten, kompetenten Leuten geschrieben. Und ist soweit auf der Höhe der Zeit und die haben sich eben auch sehr früh, also schon damals war das so eines der ersten Bücher, die so Bio-Wein und so weiter auf die gleiche Stufe wie normalen Wein gestellt haben, was eben in den, keine Ahnung, was Anfang der 90er oder so rausgekommen ist oder Mitte der 90er, war das noch nicht üblich. Da war der Bio-Wein eben noch in so einer lila Latzhosen-Ecke, ne?
Ja, genau.
Und da war der schon ziemlich weit vorne, der Dominé, da mit seiner Truppe. Also,
und was halt ganz schön ist, also es kostet halt auch 50 Euro neu, aber also die aktuelle Ausgabe, die 2013er, aber wenn du halt damit leben kannst, dass du die 2002er Ausgabe hast, und ich glaube, als Anfänger kann man damit sehr, sehr gut leben, um überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, das kriegst du halt bei Amazon hinterhergeworfen für irgendwie 2,08 Euro. Nee, 1,13 Euro in gut.
Okay.
Dann meinetwegen ist es dann halt ein bisschen zerfleddert oder so, aber weißt du, wenn es dir darum geht, nochmal ein bisschen was über Wein erstmal mitzukriegen, 3 Euro Versand drauf, bist mit einem Fünfer dabei, da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Ja.
Und oft liegt es auch nochmal auf so Wühltischen rum. Habe ich auch schon oft gesehen.
Ja, genau. Also das ist, also ich finde wirklich, das ist wirklich ein Standardwerk. Also das sollte man, wenn man sich irgendwie mit Wein beschäftigt, ein bisschen, dann sollte man das irgendwie im Regal haben.
Ja.
Da kann man echt gut drin rumlesen. Und das zweite ist, und das war, glaube ich, mein erstes so wirkliches Weinbuch, ist der Weinatlas von Hugh Johnson. Hugh Johnson ist ja auch so ein Urgestein der britischen britischen Weinjournalismus und das ist in der 10. Auflage vielleicht erschienen mittlerweile. Und
gab's ja mit den großen Johnson und den kleinen Johnson, ne?
Genau, das sind sozusagen die Weinführer und dann gibt's eben noch den Weinatlas.
Ach so,
okay. Das ist noch ein zusätzliches Buch, wo eben die ganzen Gebiete dann auch kartiert sind. Aber eben um die Karten drumherum eben auch noch viel Text ist, also die Gebiete im Prinzip auch nochmal beschrieben werden und so ein bisschen auch so von dem Drumherum, wie gehe ich mit Wein um und so weiter, ist es auch ein bisschen mit Anfangswissen, so wie bei Dominé auch, ist auch drin. Und das ist 2014 neu erschienen und hat mittlerweile 400 Seiten. An meinen ersten Atlas, der hatte, glaube ich, 200 Seiten, mittlerweile sind es 400 Seiten und kostet eben... Ja, kostet 50er, so wie Wein von.
Ich tue es mal auf der Wunschliste auch. Irgendwann. Vielleicht findet sich ja irgendwann jemand, der so viel übrig hat, dann habe ich das auch.
Genau. Und dann kommen wir, dann gibt's noch mehr Bücher. Ich habe witzigerweise wir machen ja heute eine Verlosung und in der Verlosung ist ja irgendwie dieses 100% Wein. Und in dem 100% Wein ist ein kleines Büchlein drin, wo ich eben unter anderem auch darüber schreibe, also was ich eben empfehle an Weinliteratur. Das dritte Buch wäre Crashkurs Wein von Gerd Rinchen. Gerd Rinchen ist ein Weinhändler hier in Hamburg, der irgendwie so ein paar Filialen hat. Wir hatten auch in der zweiten Sendung, glaube ich, die wir gemacht haben, hatten wir mal Wein bei Rinchen bestellt. Und der hat halt mit dem Gräf und Unser Verlag hat er so ein 160-Seiten-Buch, so ein Anfängerbuch gemacht. Das finde ich auch gut. Ist echt gut gemacht. Also ist einfach auch kurzweilig und nicht zu viel und kann man gut lesen.
Habe ich sogar. Hatte ich schon mal auf der Wunschliste, hat mir jemand mal geschenkt, ja. Fand ich, also ja, das ist nett.
Ja,
ne? Nächste Frage und letzte Hörerfrage. Also ihr könnt, ne, wer sich das anhört, Fragen einfach in die Kommentare kippen. Wir bemühen uns, die zu beantworten. Mindestens schriftlich in den Kommentaren und wenn wir dran denken, dann halt auch in der Sendung. Die Frage lautet, bei Aldi gab es vor Ostern einen Sauvignon Blanc aus Neuseeland für 4 oder 5,99. Kann man sowas trinken oder ist das Vergeudung? Ich würde es nicht kaufen, aber ich kenne mich auch nicht aus.
Also die Neuseeländer haben ein ziemlich hohes Level. Also es gibt eine Prüfungskommission für die Weine, die das Land verlassen.
Ja.
Und im Prinzip verlassen 95% der Weine das Land. Ja. Und die Weine, die das Land verlassen, die müssen eben bestimmte Kriterien erfüllen. Also die müssen zum Beispiel nachhaltig produziert sein. Also der Erzeuger muss eben zertifiziert sein. Und die müssen eben bestimmten Qualitätsstandard haben. Die werden dann als Fassware, also Bulkware sozusagen in Tanks, werden die dann verschickt normalerweise, also auf dem Preislevel meistens nach Rotterdam und dann irgendwo eben abgefüllt. Mhm. Aber das werden auch 10 Euro oder 12 Euro Weine durchaus auch. Ne?
Das heißt, wenn ich im Discounter so einen neuseeländischen Wein sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass der schon ein bisschen, also dass er mindestens eine Qualität hat.
Ja, das ist doch schon. Würde ich mal sagen. Ich hab das versäumt, das zu kaufen. Mich hätte das durchaus mal interessiert. Also das liegt ja schon deutlich günstiger als was man sonst aus Neuseeland bekommt. Meistens ist es eher so mehr oder weniger doppelt so teuer. Deswegen hätte mich das schon mal interessiert, aber ja, also ich meine Sauvignon Blanc, es werden Millionen und Abermillionen Liter in Marlborough hergestellt und das wird normalerweise wird das extrem sauber vinifiziert da. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen, wenn man diesen Stil mag, ne? Also das ist halt im Prinzip sind das so dieser Einstiegslevel, das sind halt sehr technische Weine, also die eben kalt vergoren werden, die mit entsprechenden Hefen, die so dieses Sauvignon Blanc, Marlborough Sauvignon Blanc Aroma eben fördern und die tropische Frucht fördern und so weiter und so fort. Aber wenn man das mag, dann ist das völlig okay, glaube ich. Also in diesem besonderen Fall weiß ich es jetzt nicht, aber so der normale Einstiegslevel Sauvignon Blanc, der ist halt weltweit auch sehr beliebt, ne?
Ja, mehr Hörerfragen haben wir gar nicht.
Nö.
Ja. Was gibt's denn zu gewinnen? Es gibt was zu gewinnen, hast du gesagt.
Ja, genau.
Jetzt missbrauchen die Leute meine Sendung hier schon für Verlosungen und es
die ist Leute.
Furchtbar. Die Leute. Echt schlimm.
Genau. Ja, können wir ja irgendwann später machen, aber.
Achso, ja, okay, dann machen wir es später.
Ich habe ja mit dem Moses Verlag zusammen, mit dem du ja viel auch mit deinen Black Stories im Radio gemacht hast,
die vor allem
in
Frankfurt, ne? Ich vermute mal, dass die mir ungefähr 250 Radiosendungen ermöglicht haben, ja.
Ja, und mit denen habe ich zusammen zwei Päckchen, also zwei Geschenkboxen gestaltet. Eins über Wein und eins über Craft Beer. Mhm. Und die bestehen eben aus Quiz und aus jeweils einem 64-seitigen Grundwissen. Also so sehr, sehr kompakt natürlich, ne? Also ich meine, was machst du auf 64 Seiten?
Nicht viel.
Habe ich mich bei Wein echt lange gefragt, was machst du denn auf 64 Seiten? Und ich habe einfach mal ganz kurz charakterisiert, wie Wein entsteht. Also Weißwein, Rotwein, Orangewein, Rosé, Schaumwein. Und dann eben, ich sag mal, die wichtigsten Rebsorten kurz. Und dann eigentlich war meine Idee vielmehr, Was kann ich denn den Leuten an die Hand geben, damit die selber selber Erfahrungen machen können und selber auf die Suche gehen können? Ne? Also wo fange ich an beim Probieren, ne? Dass ich nicht den Überblick verliere? Das ist, finde ich, so das Hauptding. Ja, wenn ich anfange, mich mit Wein zu beschäftigen, gehe ich irgendwie planlos in den Laden und kaufe jetzt irgendwas. Ne?
Also ich empfehle wirklich einfach zum nächstgelegenen Weinhändler zu gehen, wenn es so einen kleinen normalen
gibt, so eine
und einfach mal zu fragen, was hast du denn offen? Ja. Weil die haben ja oft nur so, was weiß ich, 8 Flaschen offen oder so. Und darüber sich dann ranzutasten.
Zum Beispiel, genau. Und ich habe dann halt so ein paar Proben, die ich für sinnvoll halte, einfach mal so notiert. Ne? Also einfach mal anzufangen mit Gutsrieslingen aus unterschiedlichen Anbaugebieten. Ne? Oder Rieslingen eines Weinguts von unterschiedlichen Böden. Oder Rieslinge eines Weinguts aus unterschiedlichen Lagen. Verschiedene Qualitätslevel von Rieslingen aus einem Weingut. Um mal so eine Rebsorte kennenzulernen. Ne? Und dann eben so weiterzumachen. Ja, und dann gibt's, was ich selber immer so ein bisschen vermisst habe auch, also ich habe es auch für mich gemacht, gibt's ein Verkostungsheft, wo man eben die Weine eintragen kann, beziehungsweise die Biere, wo ich so ein bisschen vorformatiert habe, wo du viele Sachen einfach nur noch abhaken musst. Und du hast
weil es Geschmäcker, auch bekommen, weil die, ne? Die Geschmacksrichtungen sowieso immer mehr oder minder identisch sind, ne?
Ja, es gibt
und ob
halt
die Erdbeere jetzt grün ist oder rot, entscheidet sich dann später.
Ja, ich habe erstmal so rote Beeren, schwarze Beeren und dann eben gelbes und grünes Obst genommen und sowas, ne? Und dann kannst du es sozusagen auf so einem Aromakompass, auf so einer Skala, kannst du es dann eintragen von 0 bis 5. Und dann kannst du halt, wenn du so ein bisschen analytisch vorgehst und das häufiger machst, dann kriegst du halt schon so einen Wein irgendwie gepackt, ne? Kannst du dir das schon irgendwie besser merken, finde ich, auf Dauer, ja? Wie so ein Wein war. Und dann kannst du halt noch selber was dazu schreiben. Also so eine Mischung aus Vorgaben, die du eintragen kannst, ein Schema, in das du eintragen kannst und eben eigenen Anmerkungen. Ja, und dann gibt's noch ein kleines Poster dabei. Beim Craft Beer sind es sozusagen obergärige und untergärige Biere als Gruppen und dann eben die ganzen Untergruppen. Und da habe ich dann jeweils eben ein oder zwei Biere empfohlen. Und beim Wein ist es ein Poster geworden, wo irgendwie, was wir noch ganz schnell vor Drucklegung fertig machen mussten, das hat man dann auch irgendwie gemerkt, da sind so ein paar technische Fehler noch drin, die werden dann bei der hoffentlich zweiten Auflage dann irgendwie verbessert, aber da ist dann so ein bisschen Wein- und Food-Empfehlung, Wein-Essen-Empfehlung und so nochmal die wichtigsten Rebsorten einfach auf so einer, ja, finde ich aber eigentlich, also insgesamt bin ich ganz, doch sehr zufrieden damit, ist ganz schön geworden, finde ich.
Ist so gut, wenn man mit seinem eigenen Kram zufrieden ist, ist immer schön. Wo du Craft Beer sagtest, es fällt mir ein, ich war jetzt bei Stone Brewing, was ja irgendwie die größte oder eine der größten amerikanischen Craft Beer Brauereien ist. Und die haben hier in Tempelhof, also was heißt Tempelhof, Mariendorf ist es, glaube ich, aber gehört, glaube ich, irgendwie zu Tempelhof. Also mehr oder weniger bei mir um die Ecke haben die eine Brauerei aufgemacht, von wo aus sie den europäischen Markt beliefern wollen. Und da haben sie natürlich dann das übliche, ne, so Gastro dazu gemacht. Ist total beschissen gelegen, also man kommt da praktisch nicht hin. Kannst mit dem Fahrrad hinfahren, aber wenn du dir dann irgendwie ein paar Bier reingezogen hast und mit dem Fahrrad nach Hause, ist immer doof. Oder halt mit dem Auto, aber so öffentlicher Personennahverkehr führt da so gut wie gar nicht hin.
Okay, das ist natürlich ein bisschen doof.
Ja, ist ein bisschen schade. Also es fährt ein Bus dran vorbei, habe ich dann gesehen, aber da weiß ich auch nicht so genau, wie oft und wie und was. Und hab dann auch überlegt, wahrscheinlich ist, wenn sich das Ding ein bisschen etabliert hat, also es ist total schön, also es ist wirklich, also sowohl der Innenbereich, also sie haben eine riesige alte Fabrikhalle ist es irgendwie, da haben sie eine echt lange Theke eingebaut und so alte Möbel reingestellt, so ein bisschen hipsteresk, Neukölln-artig. Und der Außenbereich ist auch sehr schön, der ist allerdings noch im Werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn früher oder später irgendwie so ein Rikscha-Fahrer oder sowas auf die Idee käme zu sagen, hier, pass mal auf, ich mach mal Shuttle zwischen U-Bahn und hier oder so. Aber kann auf jeden Fall, wenn man nach Berlin kommt und sowieso mit dem Auto unterwegs ist oder kein Problem damit hat, auch mal eine halbe Stunde zu laufen, Stone Brewing Berlin ist echt eine gute Adresse.
Und die brauen da schon, ja?
Die brauen da schon, ja. Zum Teil brauen sie hier, ein Teil importieren sie und haben dann auch noch so Biere von irgendwelchen anderen Herstellern.
Okay.
Ich hatte jetzt ein Honig-Senf-Bier, völlig geil. Also hat halt genauso geschmeckt, wie man es erwartet. Ein Bier mit Honig und Senf. Also total lecker, sehr gut.
Okay. Und das ist so eine, irgendwie, ich habe das in Erinnerung, so eine ziemlich laute Marke, ne? Also die Typen sind irgendwie so relativ, also marketingtechnisch ziemlich laut.
Ach, das weiß ich jetzt, das hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Also, es gibt halt überall so Merchandising und extrem viel Personal, sodass du da eigentlich, du musst nur einmal komisch gucken, dann steht schon jemand neben dir und fragt, ob er dir helfen kann. Das ist echt ganz angenehm.
Okay.
Der Chat fragt, wann das denn mit dem Wein losgehen wird.
Gute Frage, ja.
Ja.
Sollen wir mal starten?
Ja, können wir, womit fangen wir an? Wir haben noch gar nicht über die Champagne gerantet, aber kommt ja vielleicht noch.
Nee, genau, machen wir noch. Also wir haben sowieso so viele Themen. Du machst jetzt wieder Radio.
Stimmt, ich mache jetzt wieder Radio, ja.
Ja, genau.
Naja.
Wir fangen jetzt einfach mal an mit Wein und mit der Winzerin. Wir trinken Blanc de Noir Handwerk 2015 von Julia Bertram.
Den wir gestern schon öffnen sollten, hattest du gesagt.
Ich habe gesagt, mach mal einfach alle drei auf.
Weil ich habe das heute Morgen erst mitgekriegt.
Und, dass ich dir das gestern geschrieben habe.
Ja, ich habe da nicht mehr hingeguckt. Ich habe den jetzt erst heute Morgen aufgemacht, irgendwann um 9 oder so, aber das ist ja vielleicht.
Ja, geht schon. Also
kann man trinken, glaube ich.
Ja. Julia Bertram. Ja. Julia Bertram ist eine junge Winzerin.
Mein Gott, ey, nur vom Riechen läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also entweder habe ich einen Jipper oder der ist wirklich gut.
Ja, also vielleicht ist er einfach gut.
Ich muss mal was trinken. Erzähl du mal was.
Genau, Julia Bertram ist eine junge Winzerin aus Dernau. Und Dernau liegt an der Ahr. Und ich habe Julia Bertram kennengelernt, weil sie mit Benedikt Baltes zusammen ist.
Ah, die, dessen dann kenn
Beine wir ja, du kennst sie. Genau. Mit Benedikt Baltes zusammen ist, der eigentlich auch von der A kommt, aber ja in der Stadt Klingenberg in Kurfranken eben Wein macht seit einigen Jahren schon, und wir haben ja auch schon eine Sendung gemacht. Also ich einmal mit ihm und wir zusammen einmal mit seinen Weinen. Mhm. Und Julia hat kommt eben auch aus einer Winzerfamilie an der A, und die machen auch dort noch Wein im Weingut Ernst Sebastian, aber sie macht eben jetzt im zweiten Jahr, also ist ihr zweiter Jahrgang jetzt, was wir trinken, macht sie eben ihre eigenen Weine. Also sie bekommt so peu à peu, bekommt sie sozusagen Stücke aus dem Weingut ihrer Eltern, und mit denen sie eben arbeiten kann, und hat angefangen mit im ersten Jahr mit Gutsweinen und Ortsweinen, was wir jetzt auch probieren. Und jetzt ab diesem Jahr kommen eben auch die ersten Lagenweine dazu, die ja auch länger im Fass liegen, und wo sie eben wirklich hier und da an ganz verschiedenen Stellen eben kleine Lagen eben bekommt. Und insofern
kleine,
ist der...
Was heißt also kleine so, Lagen in Flaschenanzahl?
Kleine Lagen in Flaschenanzahl kann ich dir nicht genau sagen, aber sie hat jetzt 3 Hektar, ja. 3 Hektar sind ja mehr oder weniger 6 Fußballfelder, ja.
Ja.
Das sind irgendwie 12.000 Flaschen vielleicht oder 10.000 Flaschen und so. Das ist noch nicht viel, ne? Aber das kommt eben so peu à peu, das ist so ein, also die machen sozusagen so ein über ein paar Jahre hinweg so einen Generationswechsel, ne?
Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Dass man sich dann immer
erstmal
so mit dem einen Boden auseinandersetzen kann, bevor man den nächsten beackert, ne?
Ja, denke ich auch. Und das Ganze muss ja auch insgesamt wachsen. Also ist es jetzt so, dass der Betrieb ihrer Eltern zu klein ist, dass die dort eben auch ihre Weine machen könnte, zumal die eben einen Teil auch immer in ihr Genossenschaft verkauft haben, so dass sie ihre Weine eben beim Benedikt macht, also nach Klingenberg fährt und dort eben ausbaut. Und ja, das muss halt auch alles gemanagt kriegen, ne? Ja, und ich habe eben die den ersten Jahrgang probiert und fand den sehr, sehr schön. Und dachte ich mir, das ist mal eine gute Möglichkeit, das mal in der Sendung zu machen.
Ja. Extrem saftig wieder mal.
Extrem saftig, ne? Ja.
Wie machen
Sie das? Wie machen die das? Also es ist eben Spätburgunder, ne? Sie hat nur Spätburgunder. Sie macht einfach Spätburgunder. Und Blonde Noir, eben weißer von dunklen, von schwarzen Trauben sozusagen, ne? Ganztraubenpressung.
Ganztraubenpressung?
Ja, die Trauben werden komplett eben gepresst, ne? Also die ganze Traube. Also eine Traube ist ja, du kannst es auch, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Trauben zu pressen. Du kannst es ja alles entrappen und du kannst es anpressen, so dass du schon mal Saft rausläuft, und dann den Rest pressen. Du kannst in verschiedenen Phasen pressen.
Was ist denn entrappen?
Entrappen ist, wenn du die ganzen Stängel zum Beispiel, also du kannst.
Ach so, das heißt, sie schmeißt Wein die ganze, mit, sie schmeißt, sie schneidet
Wein
das
mit Ding. Stängel vergehren. Okay. Ja, also
sie
in dem schmeißt, Fall schon.
Also dieses ganze Ding sie von der Pflanze ab und schmeißt es dann in den Bottich, wo es dann gepresst wird. Okay. Und die anderen, die pflücken da dann die Beeren einzeln runter, oder wie muss ich
mir das sagen? Kann sein, dass die durch die Traubenmühle kommen oder so. Da gibt's ganz unterschiedliche Varianten. Also, sag mal, die Rappen, also das Grüne sozusagen, die Stängel, die spielen ja jetzt beim Blonde Noir keine größere Rolle.
Ja.
Weil die eben, weil es ja einen direkten, sozusagen, der Saft ja direkt abgezogen wird, ne? Der bleibt ja nicht auf der Maische. Ne? Also der wird ja im Prinzip, sind das Rotweintrauben, die behandelt werden wie ein Weißwein. Und diese Rappen spielen eigentlich vor allen Dingen dann eine Rolle, wenn du eben diese Maische stehen lässt, also bei Rotwein, ne, oder auch bei Orangewein, ne, dass diese die Stiele und Stängel damit reinkommen und eben auch so ein bisschen was von ihren Gerbstoffen und so weiter eben absondern, ne? Aber eben auch dafür zum Beispiel sorgen, dass wenn du so eine Maische hast, dass da so ein bisschen Spiel zwischen bleibt, ja, also dass so Kanäle irgendwie dazwischen bleiben, dass dieser Trester sozusagen, diese Maische eben nicht zu pappig wird, ne?
Ja.
So. Ja. Und dann wird das Ganze eben spontan vergoren. Mhm. Und in dem Fall eben im Edelstahl ausgebaut. Und wie sie schrieb, hat der Wein eben kein einziges Gramm Restzucker, ne? Null, Bums.
Null.
Null. Also 0,2 vielleicht. Keine Ahnung. Also kein Gramm.
Okay, ja, kein Gramm. Okay. Mhm. Mhm. Die Champagner, die wir kürzlich getrunken haben, die hatten ja teilweise dann doch mehr Restzucker.
Die haben keinen Restzucker,
sondern
die haben dann wieder einen sozusagen Zucker dazu bekommen.
Ah, okay. Ah, verstehe.
Das ist ja ein gewaltiger Unterschied.
Ja, stimmt.
Die werden eigentlich auch immer alle komplett durchvergoren, die Champagner. Also der Grundwein. Mhm. Also komplett wirklich, dass da auch kein Zucker mehr drin ist. Und dann kriegen die ja wieder so ein kleines Hefezuckerdepot für die zweite Gärung in der Flasche. Da wird der Zucker dann auch wieder umgewandelt. Dann ist er wieder trocken, der Wein. Und dann entscheidet nachher eben der Kellermeister, ob er den Wein jetzt irgendwie mit 0 oder mit 3 oder 6 oder 9 oder wie auch immer dosiert, ne?
Ja.
Ja.
Der ist noch sehr frisch, ne? Dieser Blanc
ja.
Noir.
Mhm. Ja.
Ich glaube, den würde ich erst nächstes Jahr aufmachen wollen, wenn ich dann noch eine Flasche von hätte, habe ich aber nicht.
Mhm. Also ich finde es jetzt so eigentlich für den kommenden Sommer eigentlich sehr schön,
ja?
Muss ich sagen, weil er einfach so eine schöne, super schöne Frische hat.
Ja, hat er. Ja. Mir ist er noch ein bisschen ruppig.
Okay.
Also, ja, ruppig. Mir fällt nichts Besseres ein. Aber eine nette Säure, also eine sehr nette Säure sogar.
Mhm. Woran machst du das Ruppige fest?
Mein Gott, ist der saftig, ey.
Na, ja, das finde ich halt das Schöne, ne? Also es zieht so richtig.
Ja. Ziemlich geil ist das, da kannst du ja kaum sprechen. Woran mache ich das fest? Ja, der ist irgendwie so, der fühlt sich im Mund an, als wüsste er noch nicht so genau, wohin.
Okay.
Also, ja. Er ist allerdings, also meiner ist allerdings auch warm, vielleicht liegt es daran.
Ja, okay, warm ist natürlich ein bisschen blöd dann vielleicht. Also es kann sein, dass er dann irgendwie sich ein bisschen, also ich merke das zum Beispiel jetzt nicht so.
Ja.
Es kann sein, dass er sich noch irgendwie so ein bisschen weiter findet. Ich weiß jetzt bei einem Weißen nicht ganz genau, wann er abgefüllt wurde. Die Roten sind irgendwie im Dezember abgefüllt worden. Mhm. Und der hier vielleicht jetzt kürzlich erst. Das kann schon sein, dass er dann noch so ein bisschen unruhig ist. Aber ich merke es jetzt eigentlich nicht so, muss ich sagen.
Der Chat widerspricht mir, gut, dann finde ich das jetzt auch nicht mehr. Mhm. 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 Was ist denn das? Grünes Äpfelchen? Nee. Mhm. Grüner Apfel kann es nicht sein, ich hasse grünen Apfel.
Gelber Apfel.
Gelber Apfel? Ja, aber dann ein sehr junger gelber Apfel, also noch ein ja, sehr...
Ja, also das finde ich schon alles, was da so an Obst drin ist, ist eben wirklich sehr jung, ne? Mhm. Sehr jung und sehr frisch aufgeschnitten sozusagen. Ja. Quasi mit einem sehr festen Fruchtfleisch.
Genau, so eigentlich zu hart. Also eigentlich so, dass man denken würde, ah nee, lass mal lieber noch ein paar Tage liegen, den Apfel. Ich mag's nicht, ich mag nicht so gern saure Äpfel. Ja.
Mhm. Und die Säure hast du halt einfach am Gaumen. Das ist schon. Also es ist halt richtig knackig. Mhm. Aber was ich eben schön finde, ist, dass es eben nicht grün ist.
Mhm. Genau.
Ne? Das ist so eine gelbe Knackigkeit.
Mhm. Und wobei,
das mag ich echt sehr gerne.
So hinten raus, finde ich, hat er noch so ein bisschen so eine Bitterkeit. Mhm. Von was ist die denn? Noch schön.
Irgendwie ja, sowas
leicht Bitteres am. Mhm. Der Chat sagt, jemand im Chat sagt, dem fehlt die Abrundung.
Was meint er damit? Frage ich den Chat.
Pardon, keine Ahnung. Dem fehlt die Abrundung. Vielleicht meint er dasselbe wie ich mit ruppig.
Kann sein. Also der ist schon sehr fordernd im Moment, ne?
Der hat noch sowas Unfertiges halt. Aber eben nicht was Unfertiges im Sinne von, naja, die muss jetzt nochmal ein paar Jahre probieren, Wein zu machen, sondern unfertig im Sinne von, muss noch ein paar Tage auf die Weide. So. Hm.
Vielleicht muss man den noch ein paar Tage weglegen oder ein paar Wochen.
Könnte sein.
Mag sein. Also ich finde es gerade, also ich mag es total gerne gerade. Also es ist eben, weil es so fordernd ist. Also ich finde, ich mag so fordernde Weine. Weil ich finde, dass er trotzdem, also
Das ist jetzt so ein was zahlen wir für den? Also was haben wir dafür bezahlt? Wir haben nichts dafür bezahlt. Das heißt, glaubt uns bitte kein Wort, wenn wir sagen, dass der Wein gut ist. Achtung, jetzt kommt der Trick. Probiert's am besten selbst.
Ja. Das sind so.
Aber das Chatprotokoll ist interessant. Müsste man eigentlich fast anhängen, wenn ich wüsste, wie ich das wegspeichere.
Inwiefern?
Kommt sehr gut an. Also kommt wirklich sehr gut an, der Wein. Also ich sehe praktisch keine Kritik, außer da fehlt die Abrundung. Das ist jetzt das Einzige, was ich an Kritik gesehen habe. Und das ist praktisch nix.
Ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich vergessen nachzugucken, was sie genau kosten.
Okay, dann gucke ich mal.
Muss ich jetzt mal tatsächlich eben nachschauen, ob ich es finde.
Nee, du musst erzählen, weil du hast ja hier die Ahnung. Ich gucke nach, was es kostet.
Ich hab's aber jetzt Server schon. Nee, ist okay. Ist ja 12,90 kostet er irgendwo in irgendeinem Laden. Genau, 12,90. Wo war ich stehen geblieben? Also ich finde schon, dass er eine gewisse, also er hat also so eine gewisse, wie soll ich das sagen, so eine innere Schönheit, weil innere Spannung ausstrahlt und einfach eine sehr schöne Länge hat, knackig ist und neben diesem ganzen Obst eben auch noch so was Schönes vom Stein hat, finde ich.
Also falls Julia Bertram gerade zuhört, sag mal deinem Admin Bescheid, dein Server ist kaputt.
Ja, der Server ist schon den ganzen Tag kaputt.
Ach so, okay.
Ja. Stimmt. Die Seite ist nicht erreichbar. Ja, und weil es sich sehr schön irgendwie von der unterscheidet von so den üblichen deutschen Rebsorten, die man sonst als Weißwein eben im Glas hat. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie ganz klar kein Weißburgunder, kein Grauburgunder, Riesling sowieso nicht, aber eben auch kein Scheurebe oder Silvaner und was man sonst eben so hat. Es ist eine ganz eigene Typizität.
Ist das eigentlich weit verbreitet in Deutschland, Blanc de Noir?
Weißherbst, ne? Zum Beispiel. Quatsch, Weißherbst ist Rosé. Also man sieht's immer häufiger, finde ich. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig weit verbreitet. Nee. Ist nicht so häufig. Ich weiß auch gar nicht von den Weingütern, die ich kenne, wer es alles macht. Also Benedikt Baltes macht einen hervorragenden Blanc de Noir, einen der besten, den ich bisher getrunken habe. Das war ein Gut Bäder zum Beispiel, was wir im Januar hatten. Ja. Die machen auch einen Blanc de Noir.
Das Problem bei Benedikt Baltes ist ja, dass irgendwie alles, was der macht, irgendwie wirklich geil ist, oder? Hat er auch irgendwie was, wo man sagt, so, naja, ist hier nur so Mittel?
Nee.
Das ist zum Heulen, echt.
Ja. Also jetzt nicht, dass ich wüsste, jedenfalls.
Das ist super.
Ja. Er hat schon echt ein Händchen. Das ist wirklich toll. Also der Blanc de Noir von ihm ist einfach großartig. Also das ist dann auch nochmal ein anderer Stil. Da ist dann Holz mit dabei und der hat eine ganz andere Substanz nochmal gewollt einfach auch. Ne? Das hier ist einfach hier ein sehr, sehr klarer, frischer Wein. Und der andere ist spielt auf einem Level sozusagen mit einem Lagenwein oder so. Ne?
Meiner fängt sich übrigens gerade, wo ich ihn ein bisschen öfter ins Glas kippe und so. Ja, der fängt sich gerade. Sehr schön. Hier im Chat. Uns gefiel im direkten Vergleich bei der gemeinsamen Jahrgangspräsentation mit Benedikt Baltes der Blanc de Noir von Julia sogar besser.
Als der Blanc de Noir von Benedikt, ja?
Genau.
Okay. Ja, cool. Genau, die haben ja jetzt vor wenigen Wochen haben die eben diesmal an der A eben ihre Jahrgangspräsentation zusammen gemacht.
Warum fahren wir eigentlich nie zu solchen Jahrgangspräsentationen?
Ja, weil du in Berlin lebst und ich in Hamburg. Das ist genau das Problem. Ja,
stimmt, da war was.
Ja, ja. Das ist schon schade, ne? Also yep. da wäre ich zum Beispiel auch sehr gerne hingefahren. Da hätten wir dann auch Leute getroffen, die eben diese Sendung jetzt heute hören. Ja, alles, das wäre alles, glaube ich, sehr nett gewesen, aber es ist halt nicht machbar für mich, einfach mal eben von Hamburg aus da runter zu düsen.
Ja, für mich auch nicht. Aber demnächst kann ich solche Sachen ja wieder machen.
Ja, demnächst kann ich sowas vielleicht auch eher wieder machen.
Wieso? Ach so, ja.
Ja, wenn ich selbstständig bin, dann
genau, jetzt auch da kann man sich ja schon mal einen Tag
freinehmen. Und diese Sachen schon mal mit anderen Dingen dann auch verbinden kann, ja.
Ja.
Auch mal mit einem Artikel oder so verbinden kann, dann kann ich sowas schon mal auch machen.
Ja. Ja.
Genau.
Ja, ich kann das machen, weil ich nur noch jede zweite Woche termingebunden arbeite. Das ist ja auch ganz nett.
Ja. Weil du jetzt wieder Radio machst.
Genau, weil ich jetzt wieder Radio mache und da halt immer nur jede zweite Woche Montag bis Freitag. Und in den anderen Wochen dann halt Zeit habe, um tatsächlich mal so zu verreisen, also solche Sachen zu machen, wie Jahrespräsentationen anzugucken oder halt noch mehr Podcasts, weil Vrindt ist ja dann doch ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten.
Ja, ist weniger geworden, in der Tat. Also unsere Sendung nicht, aber...
Ja, aber alles andere so.
Vieles also, andere,
ist,
ja.
Ja, genau. Ja. Ist etwas schade, aber das... Also sieht gut aus im Moment. Also sieht danach aus, als würde sich das bessern. Ich habe jetzt auch noch ein neues Format. Vrindt Geschichte.
Ja.
Das mache ich zusammen mit Matthias von Hellfeld, diesem Historiker, mit dem ich auch schon ein paar Sendungen gemacht habe. Der hat irgendwie eine neue Show beim Deutschlandradio Wissen, also D-Radio Wissen. Mhm. Und die Themen, die da besprechen, die machen da so richtig so mit hier so ein Interview mit da, noch ein Interview mit da, dann noch irgendwie ein Experte und ein Moderator und so, also richtig Radio. Und die Themen, die da in der Sendung besprechen, weil er ist der Redakteur davon und er ist Historiker und die Themen, okay. die da besprechen, bespreche ich mit ihm nochmal.
Okay.
Auf einem eigenen Kanal von Vrindt dann, so dass dann jede Woche ein neues Geschichtsthema kommt, immer so eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Haben wir direkt mal mit angefangen jetzt. Und kam gut an, so die erste Folge.
Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, ich habe das auch nur im Sammelfeed veröffentlicht, weil ich erstmal nur gucken wollte, wie kommt das an? Also finden die Leute das okay? Weil letztendlich ist es so eine Art Co-Produktion, ein bisschen Reklame natürlich auch für den anderen Sender und sowas. Und da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig und frag lieber nach.
Ja.
Oder mach halt die ganze Zeit Witze drüber, so wie bei uns. Ich sage so, wir können jetzt viel behaupten, dass der Wein lecker ist, kann halt auch sein, dass wir dafür echt gut bezahlt worden sind. Ne?
Mhm.
Wobei, ist echt lecker.
Ja.
Na, und das hat auf jeden Fall dann auch zur Folge, also nicht nur, dass ich jetzt wieder mehr Sendungen also privat produzieren kann,
ja.
Sondern auch, dass wir tatsächlich mal solche Sachen machen, jetzt tatsächlich in Angriff nehmen können, hier unsere Wein- und Käseverkostung mal zu stemmen und so.
Genau.
Weil ich jetzt auch einfach Termine weiß. Also ich kann jetzt Termine machen. Ich weiß jetzt halt ganz genau, wann bin ich im Sender, wann bin ich nicht im Sender, wann kann ich mal wegfahren und so.
Mhm. Ja. Das ist sehr gut.
Mhm.
Das ist sehr gut.
Doch, ja. der fängt sich gerade der Wein und das wird richtig geil gerade. Cool.
Mhm. Ja, ein sehr schöner, sehr schöner Weißwein.
Ende der Sendung ist meine Zunge wieder schwer, ich sag's dir.
Wir sind ja an der A
und
die A ist eines der kleinsten Weinbaugebiete in Deutschland.
Mhm.
Hat keine 600 Hektar und hat auch, was jetzt so Qualitätsweine angeht, irgendwie nicht so unbedingt die längste Tradition. Also da wird zwar schon irgendwie seit der Römerzeit auch Wein angebaut, aber so richtig bekannt ist die A eigentlich erst geworden so in den 1980er Jahren. Also vorher wurde eben sehr viel Genossenschaftswein gemacht und so sehr viel eben das Typische, was man eben in Deutschland so gemacht hat. Ne? Eben wenig Qualitätswein.
Ja? Ja.
Also wenig wirklich gute, gut gemachte Weine, die sozusagen auf einem internationalen Level hätten mitspielen können. Ne? Mhm. Das gab es da eigentlich nicht. Das hat sich tatsächlich erst so Anfang, Mitte der 80er Jahre geändert, wo dann eben so ein paar Winzer auf den Plan getreten sind. Also in den 80er Jahren hat sich ja sowieso im Weinbau sehr viel auch in Deutschland verändert. Also in den 80er Jahren fing es vielleicht gerade an. In den 90ern ist es dann nochmal viel stärker geworden. Wo eben Leute überhaupt erst Richtung Qualitätswein gegangen sind. Und einer, der dort sozusagen als erster mit bekannt geworden ist eben Werner Meyer-Näkel.
Ja, Meyer-Näkel, ja, hatte ich auch schon mal im Glas. Ja,
genau. Ustelameng haben wir mal zusammen getrunken.
Ah, okay.
Irgendwie von ein paar Jahren mal. Ne? Und der hat eben irgendwie 1982 den elterlichen Betrieb übernommen. Die hatten eben auch schon Weinbau gemacht und der war eigentlich Lehrer und hat das irgendwie im Nebenerwerb gemacht. Und der hatte aber eben ein Faible für Pinots aus dem Burgund.
Aha.
Und hat da eben geguckt, wie man eben Rotwein macht, also Pinot machen könnte, ne? Und hat sozusagen diese all das, was dazugehört, also Barrique-Ausbau, also kleine Holzfässer, ne? Mhm. Längere Maischestandzeiten, also dass der Saft sozusagen nicht nach ein paar Tagen, sondern eben erst nach ein paar Wochen von der Maische gepresst wird, ja. Mhm. All das hat er da eigentlich mit zwei, drei anderen Winzern erst etabliert an der A. Ist also tatsächlich, wenn du so willst, also auf dem Level, wie da jetzt Wein gemacht wird, sind es eigentlich erst irgendwie 30, 35 Jahre.
Ja. Was gemessen am Alter dieser Pflanze nichts ist.
Ne? Nee, nichts, gar nichts.
Ja.
Gar nichts.
Womit geht's denn hier eigentlich weiter? Ich wollte jetzt nicht stressen, aber.
Mit den Getränken?
Ja.
Wir bleiben beim Handwerk und wechseln sozusagen vom Handwerk Blonde Noir eben zum Handwerk Spätburgunder.
Okay. Glas ausspülen. Das
ist der zweite mit Schraubverschluss.
Mhm. Warum Handwerk? Also was ist der Unterschied zwischen Handwerk und Ahrweiler?
Handwerk ist sozusagen die Gutsweinlinie.
Okay.
So ein bisschen eben symbolisiert, dass es wirklich Handwerk ist, was da passiert. Und der nächste Level ist ja dann der Ortswein.
Mhm.
Und der Ortswein ist dann halt in dem Fall, kommt ja eben aus Ahrweiler, ne?
Okay.
Und im Prinzip teilt sich so ein bisschen die A zwischen Oberlauf und Mittel- und Unterlauf. Und ich sag mal, zwischen Altena und Marienthal hast du sehr viel Schieferverwitterung. Und weiter runter Richtung Rhein hast du dann eben zunehmend mehr Löss, Lehm und Sandsteinverwitterung.
Mhm.
Und wir sind hier jetzt gleich in so in dem Bereich Ahrweiler sind wir in so einem Bereich, wo du eben diese Sandstein-Verwitterungsböden hast, so mit ein bisschen Lehm und Löss. Der Handwerk Spätburgunder, das sind halt die einfacheren, ist halt der einfache Einstiegs-Spätburgunder sozusagen irgendwie. Der liegt so preislich, glaube ich, auch so um die 11, 12 Euro.
Mhm.
Jüngere Reben eben von den verschiedenen Lagen, die sie eben so bewirtschaftet. Gebrauchtes Holz.
Mhm.
Nichts Neues.
Sagt man, hat das nicht einen Fachausdruck? Heißt das nicht sowas wie vorbelegt oder so ähnlich?
Zweit-Drittbelegung.
Okay, gebrauchtes Holz klingt irgendwie so nach einem 6 Euro. Wer ist gebrauchtes Holz? Das ist schon Kirsche. Gezuckerte Sauerkirsche. Auch eine interessante Idee. Gezuckerte Sauerkirsche.
Finde ich tatsächlich den Abdruck, den das Holz im Wein hinterlässt, finde ich sehr schön. Also es ist nur ganz leicht, ne?
Mhm.
So als wäre irgendwie in dieser saftigen Frucht irgendwie so ein altes Brett drin rumgeschwommen, finde ich.
Ja. Mhm. Ist mir im Mund fast schon ein bisschen viel Holz.
Ja.
Mhm. Mhm. Ich bin jetzt über die Jahre ein bisschen komisch geworden, ehrlich gesagt. Wo ich früher ja wirklich so, ne, gib mir was aus Spanien mit 18% Alkohol, was ein Jahrzehnt im Sherry-Fass gelegen hat. Also so, das finde ich, also ich finde so dieses, also, oh. Okay, ich korrigiere mich gerade, wie der Wein immer noch in meinem Mund so rumhängt. Also die Reste.
Ja.
Nee, doch, das Holz ist echt angenehm. Also es war jetzt so im ersten Moment, im Mund war mir das eigentlich ein bisschen zu viel, sodass ich das so, ach nee, zu viel Holz. Aber jetzt, wo der so ein bisschen verschwindet am Gaumen und einen Hauch da lässt, ist das sehr angenehm. Ich glaube, wenn der einfach mal ein Stündchen in der Karaffe gewohnt hat, dann...
Ja. Also ich... vielleicht liegt es auch daran, dass der bei mir jetzt irgendwie länger offen war.
Kann natürlich, ja, du hast ja nochmal 12 Stunden Vorsprung. Ne? Ja.
Ich hab jetzt also, ich merke dieses Holz nicht so stark. Also ich finde, dass es eigentlich eher so die Struktur des Weines ausmacht. Dass er den, dass der das Holz den so ein bisschen begleitet.
Es hat auf jeden Fall, ist viel mehr so säuerliches Obst als Holz.
Auf jeden Fall.
Ja. Also das ist ja, das Holz ist wirklich nicht dominant. Und nee. Eben auf den ersten Schluck war es mir echt ein bisschen zu viel, so dass ich dachte, so, oh nee, aber das geht sehr schnell weg. Ja. Ich lasse ihn einfach mal ein bisschen im Glas stehen.
Lass mal ein bisschen im Glas stehen, ja. Also ich finde ihn sehr, also was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Wein neben dieser schönen Frucht, die aber eben also die sehr jung ist, saftig ist, aber eben nicht zu viel. Und vor allen Dingen auch nicht unnatürlich wirkt, sondern wirklich schön reif, aber so am Anfang der Reife, finde ich, also die Frucht, aber dass dieser Wein insgesamt sehr straff und fest ist. Also nicht irgendwie so rumwabert, ja. Vor allen Dingen auch nicht irgendwie warm oder überreif oder so ist.
Keinerlei.
Sondern der ist sehr, sehr klar, sehr kühl eigentlich.
Sehr, sehr kühl eben. Ich wollte gerade sagen, ja. Der hat keinerlei Hitze, ja.
Ja, genau, er hat keinerlei Hitze. Und trotzdem hast du so ein Maul voll Wein, ne? Ja. Und auch der hat irgendwie, der ist eben auch komplett durchgegoren. Was auch in Deutschland für einen Rotwein jetzt auch nicht immer üblich ist. Ja? Mhm. Auch bei Rotweinen hast du gerne mal irgendwie ein paar Gramm Restzucker, wo viele ja eben sagen, Händler und auch Winzer und auch Weintrinker, dass dieses Zuckerschwänzchen, wie man es nennt, den Trinkfluss fördert, ja. Und man irgendwie so nach mehr schreit. Ne? Aber das hast du ja bei
dem Grand Noir. Das hätte ich bei dem hier jetzt aber auch.
Das wollte ich sagen. Das ist beim Blanc de Noir auch so. Die sind komplett durchgegoren, aber man will trotzdem mehr trinken und es erzeugt trotzdem so Kinnwasser, also so einfach wie soll ich sagen, Speichelfluss.
Ja.
Kinnwasser.
Ja,
Kinnwasser, ja. Hat meine Oma immer gesagt. Ah, ja. Kinnwasser. Und du möchtest davon mehr trinken, weil das irgendwie so, wie soll ich sagen, so hell und so frisch ist.
Ja.
Und dazu brauchst du keinen Zucker. Ne? Brauchst du gar nicht. Das muss, aber wenn es so gemacht ist, ist es super, finde ich.
Aber was ist der Trick?
Der Trick ist,
also wer komplett durchgären lassen, kann halt auch in schön Essig enden, ne? Ja gut, jetzt nicht Essig,
aber, der Trick ist erstmal, dass du einfach ein Gefühl dafür hast. Ja. Ne? Also du musst mindestens zweimal das richtige Gefühl haben. Erstens, wenn du die Trauben erntest, dass die nämlich eben genau die Reife haben, die du nachher für so einen Wein brauchst.
Wie merken die das? Also wie machen die das? Gehen die in den Weinberg und nehmen sich eine Handvoll Trauben und essen die? Oder,
ja,
oder?
Klar.
Ja. Und dann merken die das.
Also daran
merken
ich glaube, die, die wirklich guten Winzer, die essen die und dann wissen die, was los ist. Ja. Und wenn sie es nochmal überprüfen wollen, dann nehmen die nochmal einen Refraktometer und schauen sich das nochmal an, wie hoch der Zuckergehalt der Traube ist. Aber entscheidend ist eigentlich, viel mehr als der Zuckergehalt, ist, wie reif die Kerne sind. Die Kerne und letztlich auch irgendwie
die Kerne.
Die Stängel. Ja, das Entscheidende bei der Reife eines Weines ist nicht, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 oder 100 Gramm Öxler hast, sondern ob die Kerne in der Traube, ob die reif schmecken. Sonst hast du nämlich nachher, wenn die unreif sind, hast du nachher im Wein unangenehm grüne Noten drin.
Ja.
Ja. Aber wenn du sozusagen genau den Punkt erwischst, wo die Kerne ihre Reife erhalten haben, dann erntest du für so einen Wein, würde ich jetzt mal behaupten.
Das heißt, du kaust auf den Kernen rum.
Ja, du kaust auch auf den Kernen rum. Du kaust vor allen Dingen auf den Kernen rum. Und wenn du das Gefühl hast, die sind jetzt reif, dann holst du das Zeug aus dem Weinberg raus, dann holst du die Trauben raus, denn dann hast du wahrscheinlich genau den Zeitpunkt erwischt, wo du noch genügend Säure in der Traube hast und trotzdem eben eine Reife, also eben auch genügend Zucker drin hast, dass du die gut vergären kannst. Und dann hast du aber nachher eben einen sehr frischen Wein, der aber eben trotzdem reif ist. Und das kriegst du alles, all das ist, also ich bin ja kein Winzer, aber all das kriegst du dann im Weinberg wieder gemanagt, indem du die richtigen Entscheidungen triffst, was so die Laubwand angeht, ja. Zum Beispiel, also du kannst sehr viel im Weinberg über die Laubwand steuern, also wie du sozusagen, wie du die Blätter hängst, wie viel du da rausschneidest, ja, ob du die die Trauben jetzt eben direkt der Sonne aussetzt oder eben nicht, ja. Das kannst du natürlich aus dem Lehrbuch machen, dazu gibt's Lehrbücher, aber dazu gehört eben letztlich auch viel Erfahrung.
Ja.
Die Julia Bertram zum Beispiel, die ist ja nun irgendwie mit ihrer 20er, aber die sie wahrscheinlich irgendwie schon mit ihren Eltern mitgekriegt hat und auch mit Sicherheit noch weiter sammeln muss, ja. Mhm. Aber das ist ja alles schon mal sehr, sehr schön hier, finde ich.
Wo wir darüber reden, die Trauben aus dem Weinberg zu essen, das gab ja, da habe ich ja schon, also das war noch die Zeit, wo ich in Frankfurt gelebt habe und öfter mal damals mit meinem, ne, ich hatte ja mal ein Cabriolet, total abgeranzte Karre, aber egal. Immer am Rhein lang gefahren bin und so und dann da irgendwie immer auch mal bei den Winzern vorbei. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich schon mehrere Jahre mich für Wein interessiert habe, auf Schloss Schneidereit.
Vollraths?
Nee, nicht Vollraths. Das andere. Wo kommt die Spätlese?
Johannesberg.
Her? Johannesberg.
Genau.
Auf Schloss Johannesberg einfach in den Weinberg gelaufen bin und da Rieslingtrauben einfach mal vom Strauch gefressen habe. Ne, da hing halt so Rieslingtrauben. Ich dachte, oh, Rieslingtrauben, probiere ich mal. Dann wirklich festzustellen, dass die wirklich nach Riesling schmecken. Und das ist so, weißt du, so wenn du so Feld-, Wald- und Wiesenweintrinker bist, so wie ich, dann trinkst du halt so deinen Wein und ab und zu gibt's mal Weintrauben. Also irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. So ging's mir dann. Also ich finde halt so die Weintrauben, die du so beim Gemüsehändler oder beim Obsthändler kriegst, finde ich halt total langweilig.
Ja.
Also finde ich halt so, ja, kann man halt als Deko da hinlegen oder so, aber essen muss ich die nicht. Also irgendwann hat das aufgehört, weil ich die Diskrepanz zwischen dem Geschmack dieser Trauben und von Wein einfach zu groß fand. Und als ich da in den Weinberg gegangen bin und dann gemerkt habe, die Trauben, die schmecken ja nach was. Und die schmecken schon ein bisschen nach dem, was ich hinterher im Glas finde. Das fand ich total faszinierend. Und ich kann wirklich jedem, auch wenn er nur so Gelegenheitstrinker ist, mal empfehlen, wenn ihr könnt und gerade die Trauben reif sind, geht einfach mal in den Weinberg und probiert, was ihr da hängen habt. Das ist wirklich nochmal eine andere Welt, die da aufgeht.
Ja, aber immer nur einzelne, natürlich immer nur einzelne.
Was?
Rauspicken. Ja, nicht ganze Trauben rausschneiden. Ja
doch, die ganzen Trauben rausschneiden und wie so Crassus, der Römer, das Ding, die Fresse drin versenken und das muss dann alles so runterlaufen und so und hinterher schlachtet man noch ein paar Sklaven, wie es halt so unsere Art ist.
Versenkt sie im See.
Genau. Ja, natürlich, dann nimmst du halt ein, zwei Bären runter und
ja, ja, klar. Isst
die, ja, das ist klar. Also was willst du auch, also dann ist ja auch bekloppt. Stehen dann irgendwie Vrindhörer in den Weinberg.
In Massen.
Die haben gesagt, wir sollen das
machen. Der Holger hat gesagt, wir sollten, genau.
So, jetzt hat er aber lang genug im Glas offen rumgestanden, finde ich. Ich probiere nochmal.
Ja, dann mach doch nochmal. Schlabber. Mhm.
Der ist ja auch so saftig.
Ja, ja, eben.
Mann! Und jetzt kommt auch an, was du mit der Begleitung durch das Holz meinst.
Ja, der setzt sozusagen den Rahmen, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein Holzrahmen. Also
nicht der, sondern das.
In dem Holzrahmen, Holz setzt den Rahmen. Genau, in dem Holzrahmen schwappt so eine schöne Sauerkirschmarmelade hin und her. Nee, Marmelade ist gemein.
Nee, Marmelade eben nicht, ne?
Nicht Marmelade, genau.
Es ist halt frisch aufgeschnittene Sauerkirschen, so. Ja.
Mit einem Löffelchen Zucker drüber, aber also es ist ja nicht so sauer wie Sauerkirschen, sonst würde ich es nicht mögen.
Mhm. Ja. Es ist, ja. Zucker. Es ist.
Sehr schön. Ja. Wir müssen unbedingt noch, bevor das hier irgendwie, bevor ich gleich wieder nicht mehr reden kann, weil ich viel zu wenig ausspucke, wir müssen uns unbedingt noch über die Champagne unterhalten. Und zwar, was mich wirklich, was mich heute noch ärgert, möglicherweise auch, weil ich die Kohle überwiesen habe, aber was mich heute noch ärgert, ist dieses Restaurant, in dem wir essen waren.
Ja.
Das, also, wir waren in der Champagne unterwegs, genau. 3 Tage lang, haben, ich glaube, 7 Winzer besucht oder sowas. Was dann, also später kriegte ich dann auch Sodbrennen noch. Mhm. 6 oder 7 Winzer besucht, was alles total toll war und wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und irgendwann einen Abend sind wir essen gegangen.
Ja.
In einem Restaurant, dessen Name. Bitte was?
Les Avis.
Geht da bitte nicht hin. Ja? es hieß so, ja, Koch hat im 3-Sterne-Restaurant gelernt. Ich finde ja, dass Kada am besten beschrieben hat, wie das Essen da war. Die sagt nämlich, ja, das war doch einfach nur Touristenessen.
Ja, es war.
Das war total durchschnittliches
Essen. Es war schon, ja, es war ärgerlich.
Und das hat halt.
Es war ärgerlich, weil es hatte sozusagen von dem, was auf der Karte stand, hatte es eben einen Anspruch und den hat es halt nicht eingehalten.
So absolut gar nicht. Und es war gemessen daran viel zu teuer, weil da hat halt, was waren das? 4 Gänge?
Ja.
4 Gänge, 60 Euro oder sowas, ne? Und
ja.
Das ist, also da habe ich für 60 Euro aber schon wirklich 3-mal so gut gegessen.
Ja.
Das war also.
Ich auch.
Ja. Ja. Das also irgendwie die ganze, auch dann wie dieser, wie der Koch so auf so einem erhöhten, also auf so einem Raum war.
Ja,
also
das fand ich halt einigermaßen peinlich.
Die Küche war halt in einem anderen Raum und war halt so 5 Stufen, musstest du dann hochgehen und dann guckte irgendwie der Koch dann den ganzen Abend total arrogant durch so ein Fenster runter auf die Leute, die da gegessen haben.
Mhm, genau.
Ich weiß überhaupt nicht, mir fehlen da echt die Worte, um zu beschreiben, wie scheiße ich das fand.
Ja.
Was das gekostet also, hat, ey, Alter.
Gut, das hat natürlich auch gekostet, weil wir da auch Wein getrunken haben.
Naja,
und,
gut.
Die Weine, das muss man jetzt sagen, der hatte eine exzellente Weinkarte. Also das Restaurant ist, um es ganz kurz zu sagen, ist eben in Avis und es gehört Celos. Und Celos ist einer oder vielleicht der berühmteste Winzer in der ganzen Champagne.
Oh.
Ja. Also,
aber gerade dann sollte der sich doch sowas nicht erlauben.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also das ist schade. Also das hat mich auch geärgert, weil ich habe es ja ausgesucht und den Tisch bestellt und
ja. Ah, du warst.
Hatte das. Ich war das doch. Klar war ich das. und das hat mich auch geärgert, weil ich eben auch was anderes erwartet habe. Mhm. Was wirklich toll war, war die Weinkarte und die war auch nicht überpreist. Also es war nicht zu teuer. Das, was da auf der Karte war, war wirklich, also das würdest du hier in Deutschland irgendwie von der Qualität her, von der Auswahl her nur sehr selten finden.
Das Gefühl und, hatte ich allerdings auch, ja. Das ist,
und ich würde sagen, nirgendwo zu diesem Preis.
Ja. Ja.
Und ja, also dahin zu gehen, um Wein zu trinken, 100 Punkte, aber dahin zu gehen, um zu essen, dann eher weniger. Wobei ich ja der Meinung, Frankreich ist natürlich das berühmteste Land, was Essen angeht, ja, mit der höchsten Kochkultur eigentlich, sagt man so, aber es ist gar nicht so einfach, die wirklich guten Restaurants zu finden, finde ich. Also ich bin häufiger auf die Schnauze geflogen in Frankreich, als dass ich wirklich Glück gehabt hätte.
Ja.
Das, also auch mit irgendwelchen Sterne dotierten Läden, wo ich echt schlecht gegessen habe für viel Geld. Also ja, da muss man sich irgendwie wahrscheinlich mehr. Ja,
wir waren dann noch in Paris auf dem Heimweg, haben wir einen Abstecher, weil unser Flug ging sehr spät, haben wir noch einen Abstecher nach Paris gemacht und sind da in irgendeiner blöden Pinte im Montmartre eine Pizza essen gegangen. Die war super. Wo ich dachte, sehr toll. Das war jetzt eine Pizza für 11 Euro. Die war total super und irgendwie 2 Tage vorher das Essen, was 6-mal so viel gekostet hat, war es halt nicht. Und das ist wirklich, und ich bin echt nicht verwöhnt, was Essen angeht, wirklich nicht. Mhm. Aber ich, also und ne, klar, die Jakobsmuscheln, die waren total frisch und haben nicht nach Fisch gerochen, ja, okay. Aber ich meine,
die waren zu lange gebraten, also die waren innen zu fest, also das... Ja.
Und es gab Schweinebraten, also es gab einen Schweinebraten oder was das war oder ein Schweinefleisch irgendwie. Das war trocken und das darf dir halt nicht passieren. Ey, wenn ich 60 Euro für Essen nehme, dann ist mein Schweinefleisch aber saftig. Naja. Ja,
nächstes Mal kaufen wir ein.
Kaufen wir Schweinefleisch und braten das so lange, bis wir es selber trocken haben. Ja.
Wie wir es die anderen beiden Abende gemacht haben. Und viel schöner ist eigentlich, Mittagessen zu gehen, auch in den guten Läden. Also ich war ja dann mit Alex Zürch und Bertel eben dann noch ein paar Tage da. Und wir waren dann wirklich nochmal in einem sehr schönen Restaurant in Reims. Und wenn du da zum Beispiel Mittagessen gehst, dann zahlst du eben 30 Euro für ein Dreigänge-Menü. Mhm. Und das ist mit Sicherheit besser als als das, was wir da bei Sidos bekommen haben.
Ja. Naja. Also, genug gerantet.
Ja.
Zurück zum Handwerk.
War es ja eine schöne
Alter, war das Weine, ey. Meine Fresse. Und ich war dann am Ende, letztlich war ich dann froh, dass ich nur Handgepäck hatte und nicht irgendwie einen Koffer, den ich noch mit Flaschen hätte vollladen können. Weil das wäre sonst, wäre das mein Ruin geworden.
Ja. War schon so teuer.
Ja, sowas machst du dann nur alle paar Jahre mal.
Ja, eben.
Ja, es gab eben im Chat die Frage und die Frage gab es noch beim Blanc de Noir. Sollte man den Wein dekantieren? Ist ja immer wieder eine gern gestellte Frage. Also bei diesen Roten, bei dem Spätburgunder, ich glaube, wenn ich den, statt ihn heute Morgen aufzumachen, vor 2 Stunden in eine Karaffe gegossen hätte, wäre der sogar noch besser gekommen.
Das kann sein. Also ich bin, also wenn man, also wenn ich es ein bisschen genereller sagen würde, würde ich sagen, ganz junge Weine eher dekantieren als ältere. Mhm. Also, oder sagen wir mal karaffieren, wenn man es genau nimmt. Also einfach nur in die Karaffe umfüllen.
Damit mehr Luft drankommt.
Damit mehr Luft rankommt.
Bei älteren Weinen, warum mache ich das bei älteren Weinen lieber nicht? Oxidieren die dann zu schnell weg?
Ja.
Okay.
Im Zweifelsfall oxidieren die zu schnell weg und ich bin insgesamt nicht so ein, also ich habe keine so guten Erfahrungen damit gemacht, Spätburgunder oder Pinots eben zu dekantieren.
Über was für ein Alter reden wir da? Ab wann wird das kritisch?
Also ich würde solche Spätburgunder würde ich eigentlich nur in den ersten 2-3 Jahren dekantieren. Mhm. Danach würde ich die vielleicht auch, so wie wir es bei denen oder ich es bei denen jetzt gemacht habe, am Abend vorher aufmachen, irgendwie mal einen Schluck trinken, gucken, ob der Spaß macht und dann eben wieder verschließen und sich selbst überlassen. Das mache ich eigentlich bei den meisten auch älteren Weinen. Aber dekantieren, nee, also ist mir zu heikel. Also gerade auch bei Spätburgundern. Ich finde, die mögen das eigentlich nicht so gerne. Mhm. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum. Also ich finde, dass sie, also so Spätburgunder, die irgendwie 10 Jahre auf dem Buckel haben, die nicht, dass sie so zu schnell wegoxidieren, aber sie so als würden sie so ein bisschen die Fassung verlieren, ja. Als wenn die dann nicht mehr so ganz bei sich. Also die verlieren irgendwie so ihre Harmonie zu schnell, finde ich, wenn man die in die Karaffe tut. Ja.
Der Chat schreibt gerade noch, der Blanc de Noir hatte weiße Fussel, also in Anführungszeichen weiße Fussel in der Flasche. Ist das schon Weinstein?
Also Weinstein ist ja eigentlich eher sowas, ja,
Zuckerkristalliges.
Ausgeflocktes Kristall, ne? Genau. Fussel ist jetzt eher.
Ja.
Mensch, da fragst du was.
Dreck!
Genau.
Okay,
ich Dreck in der Flasche. Nee, habe ich auch. Doch, das müsste Weinstein sein, genau.
Du hast weiße
Fussel. Das ist unten am, also bei mir unten im Boden ist auch so ein bisschen.
Ah ja.
Ich glaube auch, dass es Kristall ist, ja. Okay. Das ist ein bisschen ausgeflockt. Ja. Das ist also, ja, sogar relativ viel.
Mhm.
Das ist nicht schlimm, ne? Also das geht auch, im Zweifelsfall geht das auch wieder weg. Also es gibt Weine, wo der Weinstein wieder weggeht.
Ich sehe das gar nicht, aber bei mir ist es zu dunkel wahrscheinlich auch.
Also wenn du es irgendwie gegen das Licht halten kannst und mal schüttelst, dann habe ich bei mir auch relativ viel Flocken drin. Ja.
Nö, ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Aber ich bin jetzt auch schon, ich werde langsam schmerzfrei, weil ich zu wenig ausgespuckt habe.
Okay, wir müssen aber noch einen dritten Wein probieren.
Ach, verdammt. Ja. Dann mache ich mal schnell das Glas leer, weil.
Ja, weil das ist der. Wir haben noch den Ahrweiler Spätburgunder.
Ja.
Der kommt aus dem Ahrweiler Forstberg und dem Rosental. 2 Lagen, die im Wesentlichen eben diese Sandsteinverwitterung haben, mit ein bisschen Löss und Lehm.
Mhm.
Und mit 25 Jahre alten Reben. Und auch hier kein neues Holz, sondern vor allen Dingen Zweit- und Drittbelegung. Deutsche Eiche, keine französische.
Das und ist das wichtig? Eiche. Also ist das oder ist das?
Ja, also das macht jetzt bei zwei drittbelegten Fässern vielleicht weniger aus, aber ansonsten spielt, also wenn die Weine einen markanten Holzton haben, dann ist es tatsächlich sehr wichtig, welches Holz du drin haben willst.
Ja. Das also stinkt da ein bisschen. Ja. Finde ich gut. Ah nee, war leider nur so auf den ersten Moment. Schade.
Ach, doch kein Gestank.
Verdammt.
Nee, also die, also meistens redet man, ja, ich sag mal, 95% redet man von Eiche. Also normalerweise wird Eichenholz genommen, ganz selten und mal was anderes, so wie Kastanienholz oder so, aber es ist wirklich sehr selten. Also Eichenholz. Und der markanteste Unterschied bei Eichenholz, den findest du zwischen französischer und amerikanischer Eiche.
Aha.
So kann viele der Klasse.
Kann man den benennen, was der Unterschied ist?
Ja, eine amerikanische Eiche bringt viel mehr Kokos und viel stärkere Vanillearomen mit in den Wein rein. Mhm. Während französische Eiche tendenziell eher feiner ist im Holzton. Also da kommt auch Vanille. Es hat immer auch noch mal was damit zu tun, wie stark man die Fässer eben ausflemmt, also wie man kann ja so ein Holz sozusagen rösten, ja. Und je mehr Holz du im Wein haben willst, desto eher wirst du eben das Fass von innen quasi rösten. Und und wenn du einen bestimmten Ton drin haben willst, der eben so dieses schon sehr stark vanillig kokoshafte, wenn du das drin haben möchtest, dann nimmst du eben amerikanisches Holz. Und das wird zum Beispiel traditionell bei vielen oder wurde bei vielen Rioja-Weinen eben verwendet oder überhaupt in Spanien hast du das häufig, dass eben amerikanische Eiche verwendet wird, aber auch eben natürlich bei US-Weinen häufiger. Mhm. Ne?
Ja,
und deutsche Eiche hat eben wieder eigene Töne. Dann gibt es eben österreichische, slawonische Eiche wird häufiger auch verwendet. Also dann gibt es aber auch viele Winzer, die nehmen dann eben französische und ein bisschen deutsche, ja, oder haben einen bestimmten Fassmacher in Österreich. Also Stockinger zum Beispiel ist so ein Name, den man immer häufiger hört, der eben bestimmte Fasstypen macht aus bestimmter Eiche, die in einer bestimmten Szene gerade en vogue sind. Also ja, also das ist ganz viel für Winzer auch ganz viel ausprobieren, ja, welchen Küfer nehme ich, welches Holz nehme ich. Also es gibt Winzer, die dann wiederum auch ihren eigenen Forst haben und aus dem eigenen Forst schlagen und so weiter und so fort. Ja, aber ich denke, das ist jetzt für den Wein ist es nicht so wichtig, weil es eben weil das Holz hier auch wieder so ein Begleitelement ist, also auch wieder so ein strukturierendes, aber eben nicht so ein Footprint sozusagen, nicht zu starken Einfluss hat.
Ich probiere mal. Ist schon eine ganz andere Hausnummer jetzt, ne?
Ja. Genau. Und es ist auch wirklich schön, das einfach miteinander vergleichen zu können, zu sehen. Du hast eben dann doch relativ unkomplizierten, saftigen Einstiegswein.
Mhm.
Und eine Stufe höher, also das ist jetzt eben wirklich die nächste Stufe, der Ortswein. Das ist einfach tiefer, das ist komplexer.
Ja.
Da zeigt sich einfach noch mal viel mehr Struktur. Das ist sozusagen die Frucht auch, wenn man so will, ernsthafter, ne, nicht so verspielt.
Ja, genau. Und, genau. Ja, nicht, nee, guter Vergleich. Verspielt und nicht verspielt, das passt.
Mhm. Ja. Das Holz eben auch noch mal anders da drin, also ist schon markanter eben als bei dem Einstiegswein. Der Wein ist nicht filtriert, also das gibt dem Ganzen auch nochmal eine zusätzliche Dichte und
auf den Ahrweiler Spätburgunder bin ich jetzt wirklich sehr gespannt über die nächsten Tage. Also weil der geht halt jetzt auch wieder in den Kühlschrank erstmal, wie die anderen, also der Weiße jetzt nicht so, der ist fast leer.
Okay.
Sehr also schön, die, ja. Die zwei Glas, die da noch drin sind. Ne? Ja, Entschuldigung. Ja. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, sowas nicht mehr zu machen, aber naja.
Ja. Ich meine, du hast auch heute schon eine dreistündige Sendung hinter dir.
Und, ja, genau, das ist ja, ich habe heute ernsthaft Hörfunk.
Ernsthaft Radio, genau.
Ja, ja, das Schlimmste war ja wirklich, also das ist ja alles einigermaßen entspannt, so Radio machen, außer du zeichnest viel auf. Je mehr, also okay. So Interviews und so, du hast halt nicht immer das Glück, dass Gesprächspartner genau um 17.40 Uhr Zeit haben oder sowas, sondern mit denen zeichnest du dann halt die Interviews auf. Und heute kamen wir wirklich an und dann sagt die Redaktion, ja, ihr habt dann eine Aufzeichnung um 14.15 Uhr, um 14.30 Uhr eine, um 15 Uhr und um 15.30 Uhr.
So, okay.
Machen wir heute irgendwas live? Ja, das Wetter. Okay. Also es gibt halt immer so ein Telefonat mit dem Wetterdienst. Das ist dann geplatzt, weil die Leitung irgendwie nicht funktioniert hat. Das heißt, heute war im Wesentlichen, also alle großen Positionen waren halt aufgezeichnet. Das ist ein unglaublicher Stress innerhalb von im Grunde 2 Stunden, sich in 4 Themen einzuarbeiten, 4 Interviews zu schreiben, die aufzunehmen und sowas. Ja, es war sehr anstrengend heute. Aber ich jammere auf hohem Niveau. Ich habe mich lange nicht mehr so zu Hause gefühlt wie in diesem Radiostudio.
Ah, sehr schön.
Ja, ja, ja. Ja,
sehr cool.
Also,
doch vermisst, ne?
Ja, dann doch, ja.
Aber jetzt erst gemerkt.
Jetzt erst gemerkt.
So in der vollen Tragweite sozusagen.
Genau, auch auf so eine mehr oder weniger positive Art vermisst. Also ich hatte mich halt damit abgefunden, kein Radiomoderator mehr zu sein und auch keiner mehr zu werden. Und das ist auch okay, weil ich habe ja hier, ich habe Vrindt, da habe ich sehr viel Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich habe ich da sogar mehr Aufmerksamkeit, als ich beim Radio je hatte, weil Radiohörer hören zufällig. Die Leute, die das hier hören, die hören das, weil sie es wollen. Das ist ja schon mal echt mal nochmal eine ganz andere Qualität. Und ich hatte mich da halt so mit abgefunden und eingerichtet und so und gedacht, ja okay, dann du hast halt deine tollen Jahre gehabt da bei Fritz. Ja.
Ja, wobei du das, glaube ich, so ein bisschen, also ich würde dir da nicht so ganz zustimmen. Also die Leute, die deine Podcasts hören die ja auch nicht einfach nur so erstmal, sondern viele von denen sind ja auch gekommen, weil sie dich im Radio gehört haben.
Und kann
die
sein.
Die haben das Radio auch bewusst angeschaltet, weil sie dich in deiner Sendung hören wollten, abends um
ich meine, ja, du okay, in der Talkstrecke, auf der Talkstrecke ja, abends vielleicht, ja, aber ja, so im Tagesprogramm halt nicht.
Ja gut, das ist was anderes, aber ich meine, du hast die ganzen letzten Jahre hast du Talk gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja, und da hast du ja deine Hörerschaft mit verdient. So, und dann hast du das noch mit Tim Pritlove mitverdient und dann dein eigenes Format rausgebracht.
Ja. Wie dem auch sei, es ist schon echt total schön, wieder im Studio zu sein.
Ja. Ja.
Cool. Im Chat schreibt gerade einer, ich habe mir von Julia Bertram alle YouTube-Weinkönigin-Videos reingezogen. What is wrong with you?
Genau, ähnlich wie Julia Klöckner, die gnadenlos gescheitert ist, ist Julia Bertram eben auch Weinkönigin gewesen.
Julia Klöckner war Weinkönigin?
Ja, die war Weinkönigin.
Ja, siehste.
Ja, und Julia Bertram auch Weinkönigin. Ja.
Ich würde mich stets für Julia Bertram entscheiden, wenn ich
ja, auf jeden Fall, klar.
Weil wer so Weine macht, kann kein so schlechter Mensch sein, wie Julia Klöckner einer ist.
Also neben der Tatsache, dass ich diese Weine einfach wirklich für sich genommen sehr schön finde, ja. Also auch wenn ich nichts anderes wüsste, wenn man die dann auch noch einordnet in das, was sonst so an der A passiert oder in den letzten Jahren passiert ist, wird sozusagen die Leistung hier und der Stil irgendwie nochmal größer, also für mich nochmal wertvoller, weil die A sich dann unterm Strich schon vor allen Dingen einen Namen damit gemacht hat, sehr, sehr viel Holz zu verwenden für ihre Weine. Mhm. Also auch die Winzer, die man da so kennt, ja, also Deutzer Hof, Meier Näkel eben auch, Stodden und so weiter, doch relativ viel Holz für ihre Weine verwenden, teilweise sehr spät lesen, und lange Zeit eigentlich so doch ein bisschen zu überladene und zu kompottige Weine gemacht haben, finde ich. Ja. Es ändert sich gerade auch wieder so ein bisschen. Ich habe so die letzten 2 Jahre zum Beispiel bei Meier Näkel, wo irgendwie jetzt auch seine Tochter irgendwie viel mehr im Weingut mitarbeitet, finde ich, hat sich das auch ein bisschen geändert, aber das hier ist einfach sehr schön, weil es einfach mit diesem was jetzt die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre typisch war für die ja. A gar nichts zu tun hat.
Nichts mehr zu tun hat, ja. Den Ahrweiler Spätburgunder würde ich übrigens ich glaube, der muss noch, der kann auch ein Jahr in den Keller, oder?
Ja, klar. Also ich finde das gerade super charmant.
Ja.
Ich finde ihn super charmant, ich finde ihn total schön, aber klar, also eigentlich ist er noch zu jung, ne?
Ja, viel zu jung. Also man merkt schon, wo er hingeht. Das finde ich halt immer so schön, wenn man einen Wein hat, der tatsächlich sich noch entwickeln will. Also man merkt schon, wo er hingeht, aber das ist noch nicht. Da ist noch. Ja. Aber ja.
Ja. Doch.
Ach, schade, dass ich keinen Keller habe.
Nee, wahrscheinlich ist es sogar ganz gut. Ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit du dir die Weine wegtrinkst.
Naja, das ist jetzt heute, aber ist das ja echt eine Ausnahme. Also in letzter Zeit war ich häufig eingeladen und es hieß immer so, hör mal, Wein trinken, ja. Und ich habe dann immer gesagt, ja, kein Trinken, ich bring Wein mit, um einfach mal diese Vorräte irgendwie runterzukriegen.
Ja.
Waren alle immer begeistert. Das heißt, ich habe immerhin gute Sachen da.
Ja, auf jeden Fall. Ach, schöner Wein.
Obwohl er so viel zu jung ist gerade, ist der schon, der ist auch wieder saftig.
Er ist auch wieder saftig.
Ja.
Er hat auch wieder das Kühle.
Mhm.
Er hat nichts überladen. Es ist alles schön straff irgendwie, ne?
Straff mit Zirkadenten. So, jetzt tue ich nochmal den Blanc de Noir dagegen. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Ich sollte den Handwerk dazu tun. Warte mal.
Hast du eigentlich an deinem Telefon oder irgendwie sowas wie einen Zufallsgenerator?
An meinem Telefon einen Zufallsgenerator?
Ja, also sowas, wo du sozusagen...
Damit ich so random Leute anrufen kann, wenn ich besoffen bin.
Nee, damit du so eine willkürliche...
Das erfinde ich. Das ist eine coole App. Have fun when drunk. Einfach so, ja, wie lang soll die Nummer sein? 12 Stellen, okay. Nee, habe ich nicht, entschuldige.
Also irgendwie... Also ich brauche 4 Zahlen zwischen 1 und 50.
Die soll der Chat einfach mal sagen. So, Chat, hier, tu doch auch mal was. Trag doch auch mal was zur Sendung bei, Chat. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 50. Jetzt sagt der Chat gar nichts. Eventuell haben wir gerade keine Hörer mehr. Naja, schade eigentlich.
Du hast die alle vergrault.
Ich habe die alle vergrault, weil ich so viel Spaß hatte gerade. Oder der Chat ist sehr langsam. Okay, also Achtung, ich habe 4 Zahlen. 42.
Okay, Moment.
Na Hepp, was machst du da eigentlich gerade?
Ja,
lieber Chat, ihr könnt jetzt aufhören, Zahlen zu schreiben. Wir brauchen nur 4 verschiedene Zahlen. Ach, Nerds.
Okay, 42, ja?
Okay, dann 26.
Moment. Ich muss es mir eben aufschreiben, weil die erste Gewinnerin ist Franziska Meyer aus Bautzen.
Franziska Meyer aus Bautzen. Also, das war die 42, ne? Kommt jetzt die 26? Ja. Jetzt kommt die 26.
Ja. Moment.
Das dauert mir alles viel zu lang hier.
Ja, weiß ich. Stefan Wolf.
Aus Bautzen.
Stefan Wolf. Aus, weiß ich nicht. Hat er nicht mit dazu genannt, aber den kann ich ja dann.
Genau. Also die dritte Zahl wäre die 98.
Die 98, ja, vielen Dank. Okay.
Also die dritte sinnvolle Zahl wäre die 23.
Okay. Das ist Martin Wannert.
Aus Bautzen?
Aus Bautzen.
Und die vierte Zahl ist die 3.
Die vierte Zahl ist die 3. Das ist
Bautzen.
Benjamin Angerer aus Bautzen.
Nee,
stimmt gar nicht. Aus Wien.
Ich hätte fast nicht geglaubt. Ich hätte das geglaubt. So, jetzt nehmen wir nochmal den Handwerk. Ich bin total Knülle. Leck mich.
Ja, ich merke das.
Ja, okay.
Ich brauche noch mal 4 Zahlen. Du hast doch noch 4.
Du brauchst noch 4 Zahlen.
Das sind die 4, die jetzt die Geschenkboxen gewonnen haben.
Ach so, und die nächsten 4 Zahlen?
Ich gucke gleich noch mal nach, ob die Wein oder Bier haben möchten.
Ach so, okay.
Das konnten sie sich nämlich aussuchen. Und ich habe noch mal 4 von diesen, also ich habe diese Notizhefte. Ne?
Ja,
die
also nur die Notizhefte.
Die gibt's noch mal im Dreierpack.
Ah, verstehe.
Zum Nachkaufen und davon gibt's auch noch mal 4.
Okay, dann fangen wir an mit der 13.
Ja.
18?
13?
Ach so, du musst jetzt wieder Bautzen raussuchen.
Ach, das ist witzig. 13 ist Gottfried Lamprecht vom Herrenhof Lamprecht.
Was?
In der Steiermark. Ein Winzer.
Ein Winzer, das ist doch nett. Ja. Dann die 18.
18. Stefan Schone.
Aus?
Aus Große Feen.
Mhm. Die 7.
Stefan Schone. Moment. Die 7.
Du sollst deinen Hörer nicht langweilen, aber gut.
Oliver Latus aus Mannheim.
Und die 1.
Die 1. Jochen Weiler aus Ludwigshafen.
Na, da ist doch die gesamte Bundesrepublik vertreten, inklusive Österreich.
Inklusive Anschluss.
Inklusive Anschlussgebiet.
Gibt es sonst noch Themen, über die du mit mir sprechen wolltest?
Nein, jetzt gerade nicht. Also jetzt, ich finde, wir haben jetzt genug Langeweile, verbreitet.
Wir haben noch keinen Termin für die nächste Sendung.
Das ist richtig.
Aber wir haben schon einen Winzer.
Ach was, echt, was denn?
Ja. Wir nehmen die Brüder Schwedhelm.
Schwedhelm. Kloster. Ich war mal in ein Mädchen verliebt, die Schwedhelm mit Nachnamen hieß.
Okay. Die kam vielleicht auch aus der Pfalz, an der
Grenze aus Düsseldorf. Hessen.
Okay. Alles klar. Also
ich muss hier Kloster raus. Schwedhelm.
Ja, ich glaube auch.
Aber egal.
So. Hast du noch was vor heute Abend?
Pennen. Ich könnte natürlich auch nochmal runterfahren. Also die Republika ist ja nur irgendwie eine Viertelstunde von mir entfernt. Genau,
Kada wollte noch tanzen, glaube ich, heute.
Ich fahre einfach runter zur Republika und sorge da mal für Ordnung. Und renne halt
zu.
Die ist in der Station Berlin. Das ist also, ja, wie gesagt, eine Viertelstunde von mir entfernt. Ah, nein, okay. Mache ich nicht. Ich werde jetzt einfach irgendwie, also zumindest den
Blanc de Noir. Du wirst einfach noch den zweiten Wein leer trinken und dann schlafen gehen.
Denn der erste ist ja noch nicht ganz leer. Also den Blanc de Noir werde ich jetzt noch töten. Dann werde ich mir überlegen, was ich mit dem Handwerk Spätburgunder mache.
Ja.
Und den Ahrweiler Spätburgunder, den stelle ich in jedem Fall jetzt erstmal weg und gucke dann irgendwie in ein paar Tagen nochmal, was damit passiert. Weil ich glaube, dass das wirklich sehr interessant werden kann noch.
Das glaube ich auch.
Ja, zwischenzeitlich habe ich sogar es geschafft, da weiß ich die Zunge. Zwischenzeitlich habe ich es sogar geschafft, die Jingle-Maschine hochzufahren und sage da besten.
Dass wir so einen richtig schönen Ausklang finden.
Also richtig.
Alles klar.
Ich hätte was essen sollen vorher.
Ja, irgendwas hättest du tun sollen.
Christoph, ich danke dir.
Holger, bis dann.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.